Ich sage immer, es gibt ganz, ganz wenig Sportarten, wo man so an seine körperliche Leistungsgrenze gehen kann und sich gleichzeitig in der wunderbaren Bergwelt bewegt. Das hört sich mit Sicherheit ein bisschen schräg an, aber man muss wahrscheinlich schon eine gewisse Freude haben, wenn man sich selber wehtut. Und das habe ich. Also klar, das sind ganz oft Schmerzen und unangenehme Momente während Rennen oder es sind ja nicht bloß die Wettkämpfe, es ist ja auch das Training. Also ich muss dazu sagen, die Entscheidung, dass ich dann im Profi-Radsport komme, die ist ziemlich spät erst gefallen. Mai 2020 hat es das erste Gespräch gegeben. Ich glaube, einen Vertrag haben wir im Dezember unterschrieben. Also es war dann schon relativ spät, weil ich war mir nicht sicher, ob ich es kann. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich es will, weil ich einfach extrem viel aufgeben habe müssen. Ich habe die Hosen voll gehabt, gell? Und habe dann aber schon am ersten Tag gemerkt, okay, das wird richtig hart.
Jede Folge ein Gast. Jede Geschichte eine Inspiration aus der Welt des Sports. Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein heutiger Gast ist Anton Palzer. Toni ist nach 12 Jahren als international erfolgreicher Skibergsteiger und Bergläufer die vergangenen 5 Jahre in einem der besten Rennradteams der Welt gefahren. Wir sprechen darüber, wie es ist, in gleich 3 Sportarten so gut zu werden und welche Wünsche und Ziele ihn heute antreiben, immer weiterzumachen. Anton Palzer, herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Toni, du bist ein Ausnahmesportler, wenn es bergauf geht. Du bist mehrfacher Weltcupsieger im Skibergsteigen, bist danach Rennradprofi im Team Bora Hansgrohe geworden und bist jetzt wieder zurück im professionellen Skibergsteigen. Und du wurdest jetzt schon wieder Deutscher Meister, richtig?
Genau, ja.
Toni, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Toni, abgesehen von deiner Profikarriere, die ich gerade so kurz geschildert habe und über die wir heute noch reden werden, hast du sehr beeindruckende Nebenprojekte absolviert. Du hast in einer Rekordzeit von 2 Stunden 47 Minuten den zweitgrößten Berg Deutschlands, den Watzmann, überquert. Eine Tour von 2300 Höhenmetern, für die Wanderer in der Regel so 2 Tage einplanen. Du hast es in gut 2,5 Stunden gemacht. Du bist auch schon mal eine Skisprungschanze in 3,5 Minuten hochgelaufen und hast natürlich da auch einen Rekord aufgestellt. Und meine erste Frage lautet, warum magst du es so steil?
Boah, das ist eine gute Frage. Das liegt mit Sicherheit in meine Wurzeln. Und eigentlich so von Kindes an waren irgendwo die Berge immer wegführend für mich durch meine Eltern. Und wir sind, also wenn ich von wir sprich, ich habe noch einen älteren Bruder, sind immer mitgenommen worden in die Berge, sei es beim Klettern, Laufen, Berggehen, im Winter auf die Ski. Und so ja hat es dann so seinen Verlauf genommen. Und von dem her bin ich mit Sicherheit einfach ein Bergkind und jetzt kein Flachlandsportler, würde ich sagen.
Das ist ja bei anderen Menschen, die in den Bergen oder bei den Bergen aufgewachsen sind, ähnlich, dass sie einen starken Bezug haben und es die immer wieder auch in die Berge treibt und die gerne wandern gehen. Jetzt ist es bei dir aber schon sehr extrem. Du bist Ausnahmesportler, ich habe es ja gerade schon gesagt. Und mich würde interessieren, wie kam es denn dazu, dass du entdeckt hast, ja, da ist mehr als Leidenschaft, nämlich der Wille, auch sportlich erfolgreich zu werden in den Bergen?
Für mich war es eigentlich schon relativ früh klar, so mit 15, 16 Jahren ungefähr, dass ich wahnsinnig gerne mal mein Hobby zum Beruf machen würde. Das war für mich so ein Kindheitstraum, weil Sport hat mir einfach wahnsinnig viel Freude bereitet. Da war nie irgendwie eine Qual dabei oder dass ich mich zwingen hätte müssen zum Sport machen, fürs Training. Und Wettkämpfe haben mir immer einen Spaß gemacht, einfach sie zu vergleichen mit anderen Athleten. Und das ist ganz, ganz früh schon gewesen. Also auch schon mit Kindesalter an sind wir mit meinen Eltern zu Wettkämpfen gefahren. Das war aber nie Druck. Das war immer mit einem coolen Tag verbunden. Also ein Familienausflug zu einem Laufwettkampf, zu einem Skiwettkampf. Und da haben wir uns einfach einen coolen Tag gemacht. Und das war eigentlich immer mehr Abenteuer als eigentlich irgendwie Druck oder sportlicher Wettkampf im Vordergrund. Und klar, ich habe dann meine schulische Ausbildung beendet und komme aus einem in Anführungszeichen ganz normalen Elternhaus, Handwerkerfamilie. Es wäre nie eine Option gewesen für meine Eltern, dass ich sofort im Profisport einsteige. Habe dann auch meine Ausbildung gemacht zum Feinwerkmechaniker. Jetzt im Nachhinein bin ich mega froh drum, weil sage ich mir, ich weiß, wie die richtige Welt funktioniert, nicht bloß die Scheinwelt Profisport. Und habe es dann mit 20 geschafft, dass ich in die Profischiene komme. Und sind jetzt 13 Jahre und ich bin eigentlich immer nur mit der gleichen Passion und Leidenschaft dabei wie mit 20. Und das hat mir gezeigt, dass eigentlich den Weg, den was ich gegangen bin, der richtige war.
Und hattest du den dir auch so vorgestellt? Wir reden ja jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher über deine Karriere und auch über den Punkt, als du dann festgestellt hast, dass du gerne Rennradprofi werden möchtest. Aber bleiben wir mal bei deinen Anfängen, der Sport in den Bergen, das Skibergsteigen. Wann ist da so ein Wettkampf heraus entstanden? Jetzt ist es ja olympisch auch. Aber warum ausgerechnet Skibergsteigen? Und nimm uns mal so ein bisschen mit in den Sport allgemein, wie der abläuft.
Wieso Skibergsteigen? Hauptsächlich wegen meinem Vater. Der war auch Skibergsteiger, war deutscher Meister 2003. Und ich bin aufgewachsen in der Ramsau bei Berchtesgaden. Also komplett in die Berge, in einem kleinen Skigebiet im Hochschwarzeck. Und im Berchtesgaden ist einfach die Community da. Da gehen die Menschen oder die Leute im Winter auf Skitour. Und wir haben auch eine gewisse Rennserie, also wir haben ein paar Rennen. Und von dem her hat sich das eigentlich immer angeboten, dass man Skibergsteiger wird. Gell? Es ist eigentlich ziemlich wild, weil der Berchtesgadener Talkessel ist jetzt nicht wirklich groß. Gell? Und wenn man dann schon mal außerhalb vom Kessel schaut, Richtung Salzburg oder Bad Reichenhall, da ist es dann schon ganz anders da. Da ist vielleicht Radsport schon ein bisschen interessanter. Und ich habe auch so gefühlt sämtliche Sportarten ausprobiert. Also ich war bei den Alpinen, fürs alpine Skifahren, ich war bei den Langläufern, ich war sogar mal beim Skispringen. Wir haben am Kälberstein Skisprunganlage, das habe ich auch 2 Jahre probiert. Und meine Eltern war das, glaube ich, einfach wichtig, dass ich so sämtliche Sportarten sieg und selber entscheiden kann, ob mir da irgendwas richtig Spaß macht. Und für mich war dann aber schon relativ früh klar, dass Skibergsteigen eigentlich mein Sportart ist, weil es am unkompliziertesten war. Wie ich gesagt habe, aufgewachsen in einem kleinen Skigebiet. Ich habe halt direkt vor der Haustür habe ich meine Ski anziehen können und habe da mit dem Training starten können. Und das war dann mit dem Langlauf schon relativ schwierig. Schon im Hinblick, okay, vielleicht werden wir ja mal gut, dann Stützpunkt in Ruhpolding, war schon wieder mit Fahren verbunden, Alpin, genau das Gleiche. Und mir hat einfach der Ausdauersport hat mir einfach so Spaß gemacht. In der Kombination mit dem Skifahren. Ich bin immer wahnsinnig gern Ski gefahren. Und Skibergsteigen hat genau diese Optik. Du hast die Ausdauerpart, wo es wirklich, ich sage immer, es gibt ganz, ganz wenig Sportarten, wo man so an seine körperliche Leistungsgrenze gehen kann und sich gleichzeitig in der wunderbaren Bergwelt bewegt. Das macht, glaube ich, Skibergsteigen schon einzigartig. Und halt dann noch mit dem Fun-Faktor Skifahren. Wie ich 16 war, habe ich damals vom Deutschen Alpenverein, quasi ist ja der Dachverband für die Skibergsteiger, Sondergenehmigung bekommen, dass ich bei der Deutschen Meisterschaft bei der Elite starten darf. Ich war damals schon relativ gut, frisch aus der Schule heraus und habe da starten dürfen und bin auf Anhieb Deutscher Meister geworden bei die Herren. Habe das die nächsten 2 Jahre dann nicht mehr dürfen und bin dann wieder bei den Junioren gestartet. Der Tag hat mir eigentlich gezeigt, okay, wenn ich mit 16 Deutscher Meister werden kann, dann kann ich vielleicht sogar in der Weltspitze bestehen. Und ab da war eigentlich dann der Traum mit dem Skibergsteigen schon ziemlich ernst. Habe dann meine Ausbildung durchgemacht, war eine sehr intensive Zeit. Klar, 40 Stunden arbeiten, irgendwo das Training noch unterbringen, also wirklich so bis 20 so richtige Jugend habe ich mit Sicherheit nicht gehabt, war aber auch voll okay, weil es mir einfach wert war. Und ja, das Skibergsteigen an sich ist eigentlich, würde ich schon sagen, vielleicht sogar die Urform von der Bewegung in die Berge. Ist alles bei Fermins, man schnallt sich Felle auf die Ski und dann kann man sie im freien Gelände bewegen. Es gibt verschiedene Disziplinen, jetzt, weil wir gerade geredet haben mit Olympia, ist das Sprintformat und die Mixed Relay sind jetzt olympische Disziplinen. Dann gibt's reine Aufstiegsbewerbe, wo wirklich Start im Tal ist und das Ziel am Berg, meistens auf Skipisten, wird das abgehalten. Und die richtige Urform ist eigentlich das Individuelle, also wo mehrere Anstiege und Abfahrten hintereinander verbunden sind. Das ist dann eine Renndauer von 1,5 bis, wenn man dann zu den wirklich großen Rennen geht, Patrulli Glacier, Trofeo Mezzalama, bis zu 6 Stunden. Und genau, es ist ein ziemlich wilder Mix und macht wahnsinnig viel Spaß, weil man halt einfach ziemlich unabhängig ist. Also man ist nie an Sportstätten gebunden, was schon ziemlich den Abenteuercharakter reinbringt.
Olympisch war jetzt aber nicht das Individuelle, sondern weil es halt sich zu sehr über eine weite Strecke dann hinzieht, sondern Vertical oder Sprint, richtig?
Es war Sprint und ein Mixed Relay, genau. Also Sprint ist ja ein ganz kurzes Format über 3 Minuten, wo du eigentlich alle Aspekte vom Skibergsteigen abdeckst. Also du startest auf die Ski, hast eine kurze Tragepassage, hast wieder einen Skipart, Wechsel, Abfahrt ins Ziel, aber ganz ein kurzes Format. Also im Endeffekt kann man es vergleichen mit einem Langlaufsprint, wo man Quali durchgeht und die besten 30 qualifizieren sich dann für die Heats über Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Da laufen dann immer 6 Athleten gegeneinander. Und Mixed Relay ist eine Kombination aus aus einer Frau und aus einem Mann, die was ein Team bilden und wo quasi ein bisschen eine längere Distanz wie der Sprintbewerb zweimal durchlaufen wird. Also der Mann startet, läuft da durch, übergibt an die Frau, die macht das Gleiche wieder, übergibt wieder an den Mann und der übergibt dann am Ende nur mehr an die Frau und die fährt dann durchs Ziel. Ist auch ein super kurzes Format, sehr viele Wechsel mit Tragepassage, Auffällen, Abfällen und genau, und die zwei Disziplinen waren jetzt heuer bei Olympia dabei.
Und das ist für die Zuschauer natürlich dann auch attraktiver, weil da mehr passiert und man das halt auch alles dann sehen kann. Und deine Paradedisziplin ist aber das Individuelle, das Individual gewesen, richtig? Du bist dann über diese lange Distanz selber unterwegs gewesen. Wie viele Höhenmeter sind das in der Disziplin, die du zurückgelegt hast?
Im Weltcup ist es jetzt nicht super weit. Es sind meistens irgendwas zwischen 1500 und 2000 Höhenmeter. Wenn man dann... Da redet man dann von Laufzeiten von 1:15 bis 1:40 vielleicht. Es kommt natürlich aufs Gelände drauf, wie steil ist das, wie viele Wechsel sind da drinnen. Und dann so Richtung Frühjahr, meistens so im März, starten dann eigentlich die großen Rennen, die Teamrennen, wo man meistens zu zweit läuft. Und die sind dann schon, die sind meistens Etappenrennen über mehrere Tage, also bis zu 4 Tage, wo man jeden Tag Rennen läuft, und die haben dann schon deutlich länger. Also bei den Etappenrennen haben wir meistens irgendwie so um die 3000 Höhenmeter und die Eintagesklassiker bei uns wie die Patrouille Glacier, die sind dann 4000 Höhenmeter und 50 Kilometer Distanz. Genau.
Beim Skibergsteigen und bei den anderen Projekten, die du gemacht hast, also diese Watzmann-Überquerung in 2 Stunden, 47 Minuten, das ist ja wirklich gigantisch, das ist immer noch der Rekord, oder?
Das ist immer nur der Rekord.
Ja. Und dann bist du, habe ich auch erwähnt, eine Skisprungschanze in gut 3 Minuten hochgelaufen. Das sind ja alles Dinge, die kannst du ja A, untrainiert nicht machen. Und B, musst du ja auch mental in der Verfassung sein, dass du so sehr es kannst, in den Schmerz reinzulaufen. Ist das so deine Superpower, dass du einfach diesen Schmerz so challengen kannst, dass du schnell oben bist, wofür andere länger brauchen und halt auch nicht so gut vorankommen? Was ist denn da deine Superpower, dass du das kannst?
Ich denke, das ist einfach der Leistungsgedanke, dass man sich selber pusht, und dass man sich selber irgendwo eine Challenge stellt und immer probiert, dass man nur besser und schneller wird. Das ist im Endeffekt der Grundgedanke vom Leistungssport. Und das hört sich mit Sicherheit ein bisschen schräg an, aber man muss wahrscheinlich schon eine gewisse Freude haben, wenn man sich selber wehtut. Und das habe ich. Also, klar, das sind ganz oft Schmerzen und unangenehme Momente während Rennen oder es sind ja nicht bloß die Wettkämpfe, es ist ja auch das Training. Im Endeffekt, der Wettkampf ist ja dann eigentlich bloß das trainierte Abrufen, wie vergleichst du mal mit der Schule. Die Prüfung ist ja dann eigentlich bloß das, was man zu Hause über einen langen Zeitraum gelernt hat. Gell? Und also das Training ist mit Sicherheit wichtiger wie der sportliche Wettkampf. Aber wenn man eine gewisse Freude hat, dass man sich wehtut und dass man probiert, wie weit dass man kommt, dann kommt man da schon so in einen gewissen Suchtfaktor ein, würde ich sagen. Und ich merke das dann schon, jetzt, wo ich nur Radsportler war, hat man ja dann im Oktober, November Pause gemacht. Wir haben dann wirklich die sportlichen Wettkämpfe, die Radrennen abgegangen. Die Challenge, sich selber irgendwie zu pushen und schauen, was aus dem Körper rauskommt. Was ich auch vorher gesagt habe, ist ja, man braucht immer eine gewisse Leidenschaft und eine Passion. Und wenn man die hat, dann, glaube ich, ist man auch bereit, dass man vielleicht an seine körperliche Grenze geht, beziehungsweise vielleicht probiert, sogar drüber geht. Gell? Und es muss aber eine gesunde Mischung sein. Klar, das sind Athleten, oder ich bin auch Athlet und Sportler, aber in erster Linie ist man ein Mensch. Und man kann, glaube ich, ganz, ganz viel abverlangen vom Körper, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann auch einfach ja, ruhiger da muss und dem Körper die Erholung geben muss und vielleicht ein bisschen wegkommt dann von dem Leistungsgedanken.
Ist dir das leicht gefallen, von diesem Leistungsgedanken dann wegzukommen und dir die Zeit auch zu geben, um dich zu erholen? Weil das ist dann ja oft die Phase, wo dann Verletzungen eintreten, ne? Wenn man dann halt übertrainiert ist und nicht auf seinen Körper hört und sich nicht die Pausen einräumt. Wenn du sagst, dass dir das so sehr liegt, dass du an deine Grenze gehst und in den Schmerz reintrainierst, ist dir das leicht gefallen, dann auch zu sagen, so Toni, jetzt mal halblang und jetzt musst du auch mal wieder regeneriert werden?
Ich würde sagen, teils, teils. Also wenn ich eine Pause machen habe müssen während der Wettkampfsaison, war es schwierig, weil man sich auch selber Druck macht. Im Endeffekt ist es ein Job und ein Beruf und da hat man dann schon, oder beziehungsweise ich habe dann schon teilweise auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt die Pause oder beziehungsweise ich bin krank, ich muss Pause machen. Habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil jetzt einfach die Wettkämpfe nicht laufen habe können. Ganz anders ist in einer Off-Season-Pause bei mir. Auf das warte ich dann schon auch dann in gewisser Weise hin. Wenn die Saison lange ist, merke ich dann schon, okay, jetzt wäre ich müde. Jetzt ist vielleicht, haben gewisse Sachen gehen nicht mehr so leicht vor der Hand. Da fängt es dann schon an, wenn es schlecht Wetter ist, mit der Motivation fürs Training. Am Anfang vor der Saison ist das gar kein Problem. Da gibt es kein schlechtes Wetter. Da wird einfach alles durchgezogen, was geplant ist. Und da fällt es mir dann leicht. Und da kommt aber dann, und ich mache mir da zum Beispiel auch gar nicht so einen fixen Plan, wie lange dass ich Pause mache. Ich warte wirklich, bis ich so richtig Lust wieder drauf habe. Also es können 4 Wochen sein, es können aber auch 6, 7 Wochen sein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man richtig frisch im Kopf ist und bereit ist, dass man wieder wirklich eine lange Saison, und das sind dann auch wirklich 10, 11 Monate, und das ist eine lange Zeit aufs Jahr gesehen, dass man da einfach das Feuer spürt und motiviert ist für Training und für Wettkampf. Es ist ja nicht bloß Training und Wettkampf, das sind ja auch die Reisetage und so. Also man ist viel unterwegs, man ist viel von der Familie weg, von der Freundin. Der Kopf muss da schon echt bereit sein und frisch sein.
Ja, ich kann mich da sehr gut erinnern an andere gute Gespräche mit Profisportlerinnen und Profisportlern, die genau das Gleiche sagen. Also dass gerade die gesamte Tour, also die ATP-Tour beispielsweise, der Mischa Zverev hat hier im Podcast auch darüber berichtet, wie anstrengend es ist, halt so lange von zu Hause weg zu sein, über viele Monate im Jahr, dann halt immer diese Leistungen abrufen zu müssen. Und bei euch oder im Skibergsteigen ist ja das Positive, dass du auch eine klare Off-Season hast, in der hast du dich auch beschäftigt. Im Sommer hast du ein paar Projekte, die benannten Projekte absolviert. Aber du bist ja dann irgendwann an den Punkt gekommen, als du im Skibergsteigen vieles gewonnen hast. Wie viele Weltcupsiege hast du eingefahren?
15.
15?
Ja, das so in den Dreh ungefähr.
Und dann kam der Punkt, an dem du dann für dich festgestellt hast, da ist noch mehr im Sport für mich? Oder erzähl mal, wie kam es, dass du dann mit dem Skibergsteigen aufgehört hast und in den Profi-Rennrad-Zirkus eingestiegen bist?
Ich war ja da zu dem Zeitpunkt schon 27 Jahre alt, was für einen Leistungssport jetzt nicht mehr jung ist, vor allem in der jetzigen Zeit. Ich habe aber gemerkt, Also ich bin ja mit 20 Profi geworden. Also ich war so 7, 8 Jahre in dem Weltcup-Zirkus beim Skibergsteigen unterwegs. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich so ein bisschen in der Truman-Show fühle. Es war jeder Winter gefühlt gleich. Also ich bin Ende September, Anfang Oktober bin ich auf den Gletscher gegangen, habe da mein Gletschertraining absolviert, ganz, ganz viel Höhentraining gemacht. Habe dann im Dezember mit den Rennen angefangen und bin die Weltcup-Stationen gelaufen, plus WM oder EM. Und im Frühling raus dann die großen Rennen. Und es war dann, ja, es war immer, es hat sich so angefühlt, okay, das ist jetzt immer das Gleiche. Ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen gleichgültig geworden bin. Also es war, ich war immer motiviert und ich habe auch immer mein Training und meine Wettkämpfe gut gemacht. In meinem letzten Rennen bin ich noch Vize-Weltmeister geworden. Also ich habe da nie irgendwie schleifen lassen oder so. Aber ich war einfach nicht mehr 100% glücklich. Ich wollte was Neues erleben und habe dann, die Idee ist eigentlich entstanden nach dem Projekt Watzmann-Überschreitung. Das war mit Sicherheit einer von meinen coolsten Tagen als Profisportler. Ich habe da gemerkt, dass eigentlich die Projektschiene für mich ideal ist, weil ich ganz, ganz wenig Druck verspürt habe von außen. Ich habe mir mein Team selber zusammengestellt, die, was ich da teilhaben lasse. Ich habe entschieden, okay, wann wird das passieren? Ich habe entschieden, wann ich weglaufe. Und das hat mir ganz, ganz viel Freiheit gegeben. Und nach dem Projekt, das war ja 2020, habe ich gesagt, vielleicht ist die Projektschiene was für mich. Quasi, ich bin ja damals ganz, ganz viele Rennen mit Kilian Jornet gelaufen. Also wahrscheinlich der größte Trailrunner aller Zeiten. Mhm. Und der Kilian ist eigentlich auch in die Linie gegangen. Der hat dann auch so ein bisschen die Lust verloren am Weltcup-Rennen laufen und ist dann da ausgestiegen, hat dann seine eigenen Projekte verwirklicht und hat mir dann gedacht, okay, vielleicht sollte er auch in die Schiene gehen. Aber wie es so gekommen ist, habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe ja nie einen Trainer wirklich gehabt. Also ich habe ganz, ganz viel gelesen, habe ganz, ganz viel mit Trainern gesprochen über Trainingsstrukturen, wie kann man so eine Saison planen und so über Trainingseinheiten und so. Ich wollte mir aber eigentlich da nie irgendwie einen Trainer vorsetzen lassen, weil ich schon ja ein gewisser Freigeist bin. Und weil ich immer so das Gefühl gehabt habe, okay, das ist mein Beruf und das ist meine sportliche Zukunft, da lasse ich keinen anderen drüber. Also wenn's schlecht ist, dann bin ich zumindest selber schuld, dass es schlecht ist. Und wenn's gut wäre, dann kann ich sagen, okay, das habe ich selber irgendwie geschafft. Und habe mir aber dann gedacht, okay, vielleicht haben die Zeiten vorbei, brauche einen Trainer. Und für mich war Radsport immer eine Faszination. Also ich habe wirklich die Rennen im Fernsehen angeschaut, Tour, Giro, Vuelta, alle Major Tours, also hauptsächlich halt die schweren Bergetappen habe ich im Fernsehen geschaut. Und für mich war das immer ein Rätsel, wie man 3 Wochen Rennen fahren kann. Also es gibt keine Sportart, wo man solche Belastung ersetzt wie in der World Tour, wie im Profi-Radsport. Und ja, war einfach fasziniert, wie das abläuft. Und natürlich die Wahnsinnsbilder im TV hat fasziniert. Und habe dann, ja, über andere Bekanntschaften bin ich in Kontakt gekommen mit Radprofis. Ja, im Salzburg leben viel Profis. Bin nur ein bisschen in Kontakt gekommen und dann hauptsächlich mit Lukas Pöstlberger, der was damals für Bora Hans Grohe Radprofi war. Und da hat sich dann mit der Zeit so eine Freundschaft entwickelt. Und klar, da spricht man dann auch viel, hey, wo siehst du deine Zukunft? Bleibst du im Weltcup oder hast du was anderes davor? Und bin dann eigentlich über den Lukas, habe ich gesagt, nein, ich glaube, ich bleibe jetzt nur im Weltcup, aber ich brauche einen Trainer. Ich mag einfach schauen, ob mir das was bringt. Vielleicht komme ich ja doch nur weiter in der Sportart. Und bin dann zu seinem Trainer gekommen, zum Helmut Dollinger. Der war damals auch Trainer im Team und der wohnt, meine Freundin ist aus Kitzbühel, der Helmut kommt da aus der Gegend von Wörgl, also 20 Minuten mit dem Auto, und hab den dann einmal angerufen, hab gesagt, hey, ich bin der Toni, ihr habt mich damals kennt, hast Lust, dass wir uns einmal zusammensitzen und einfach einmal sprechen, ob da eine Möglichkeit besteht, dass wir zusammenarbeiten. Das haben wir gemacht. Der Heli war dann gleich, hat gesagt, hey, ja, er hat Lust, er mag das machen. Und war aber dann so, okay, ich bin angestellt im Team, ich muss das eigentlich mit dem Team abklären, ob ich das machen darf. Und hat dann an Ralf Denk angerufen und habe gesagt, hey, da ist ein Skibergsteiger, der möchte gern, dass ich den trainiere. Und ja, dann ist mein Name im Gespräch vorgekommen und der Ralf hat mich kennt, weil der Ralf mich 2017 schon mal angeschrieben hat, ob ich nicht Lust habe auf ein Trainingslager mit dem Team. Ich habe damals die Nachricht aber nicht gesehen, es ist über Instagram gelaufen, es hat mir irgendwie in einen allgemeinen Ordner reingehauen und habe die erst dann später dann irgendwann einmal gesehen. Und der Ralf hat das okay gegeben, aber eigentlich nur mit der Voraussetzung, ich muss einen Leistungstest fahren. Das habe aber ich gar nicht gewusst. Also ich habe da meine Saisonpause gemacht. Im Winter ist natürlich die Saisonpause anders da. Die findet meistens April, Mai statt. Saisonpause gemacht, war damals Sportfördergruppe Bundeswehr noch, hab einen Lehrgang gemacht zu der Zeit. Ich war in Warendorf. Und wie ich heimgekommen bin, habe ich mit dem Training gestartet, mit dem Heli. Und nach 2 Wochen bin ich 10 und 3 Minuten Test gefahren am Rad. Was mich komplett gewundert hat, weil ich habe dann auch so gesagt, Heli, für was fahre ich jetzt einen 10- und 3-Minuten-Test? Ich mag im Winter gut sein. Und bin den Test gefahren. Und ja, ich glaube, 2 Tage später hat mein Handy geläutet. War der Ralf Denk dran und hat gesagt, hey, ob ich nicht Lust habe, dass wir uns einmal zusammensitzen. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir gern machen. Und dann hat es das erste Gespräch dann eigentlich schon im Mai gegeben. Und das Gespräch war relativ simpel. Es hat eigentlich angefangen, kannst du dir vorstellen, dass du bei uns im Team fährst. Und dann sage ich, das ist eine sehr gute Frage. Und genau, und dann hat es so sein Weg und seinen Verlauf genommen.
Man muss dazu ja auch sagen, dass du eine enorm hohe VO2 Max hast, richtig? Ist das bei dem Test und bei der Untersuchung herausgekommen oder wusstest du das auch schon vorher? Also hochspannend, weil deine VO2 Max richtig liegt bei 92. Das ist das absolute Limit. Also es gibt nicht viele, die da drüber liegen, wenn überhaupt. Ich glaube, Jonas Vingegaard und Pogacar, die liegen so in einem ähnlichen Feld, aber eine VO2 Max von über 90, also VO2 Max müsste den meisten bekannt sein, sagt, wie viel Sauerstoff dein Körper bei maximaler Belastung pro Minute aufnehmen kann, wird in Milliliter pro Kilo Gramm Gewicht gemessen in der Minute. Und wie gesagt, dein Wert ist ungewöhnlich hoch. War das auch so der sprungende Punkt, dass das Team von Bora Hansgrohe gesagt hat, der Typ ist so belastbar, der hat so krasse Werte, den müssen wir mit reinnehmen, oder wie kam das?
Mit Sicherheit. So ein Radteam ist unglaublich science-based. Also die schauen sich Zahlen und Fakten an. Und das sieht man jetzt mittlerweile mit den Scoutings. Also man kann ja über Zwift und sämtliche Plattformen und Wattwerte kann man sich bewerben in Juniorenprogramme von World Tour Teams. Also da geht es wirklich rein um die Zahl. Und die VO2 Max, die was damals gemessen worden ist, die war jetzt nie von Teamseite gemessen, die war in der Klinik in Bamberg gemessen. Ich habe da zweimal im Jahr Leistungstests machen müssen für einen Verband. Und genau, da ist der Wert rausgekommen. Aber ich glaube, man muss da schon immer ein bisschen am Ball flach halten. Ich meine, das ist eine Zahl, das hört sich auch super gut an. Für einen Sportler ist das auch toll, wenn man so eine hohe Zahl hat. Aber ich sage immer, so ein Wert ist wie ein Bikini. Der zeigt jetzt viel, aber nicht alles. Und gerade so im Radsport, ich glaube, Chris Froome hat einen VO2 Max von 86 gehabt. Und das ist ja dann auch, ich meine, damals habe ich 59 Kilo gewogen, mittlerweile wiege ich 62, weil ich einfach Muskulatur aufgebaut habe in die Beine. Da ist dann die VO2 Max auch gleich schon wieder anders da, gell. Es ist ja sehr
Gewicht dann gestiegen.
Genau, ist ja sehr gewichtsbezogen. Chris Froome 86 hat 4-mal die Tour, 2-mal Vuelta und 1-mal Giro gewonnen, oder? Also rein theoretisch müsste ich das auch können, oder? Aber ganz, ganz viele Sachen müssen da passen, dass dann auch wirklich, dass man leistungsfähig ist. Ich glaube, die Zahl 92, die stimmt bei mir mit Berglauf und mit Ski überein. Also ich bin ja 1000 Höhenmeter in 32 Minuten mit Ski gelaufen. Ich habe damals mit Kilian schon nie gesprochen, der, was sich 100% sicher ist, das ist Weltrekord. So schnell ist nie einer gelaufen. Da gibt es jetzt keine offizielle Wertung oder irgendwie Ding, aber er sagt halt, okay, er kann sich nicht erinnern, dass einer so schnell gelaufen ist. Also ich glaube, die Zahl im Bergsport und im Laufen, am Berglauf, stimmt die mit Sicherheit überein. Im Radsport ist was anderes da. Du hast ja zum einen hast du eine viel längere Belastung. Du musst eigentlich deine Leistung nach 4 Stunden abrufen können. Da kommt die muskuläre Ermüdung dazu. Da kommt Fahren im Feld dazu. Wie viel Kraft investierst du davor schon, bis du dann eigentlich dein Effort bringen musst? Gell? Also es ist viel komplexer. Aber das hat man mit Sicherheit in den Sprung in die World Tour hat man das mit Sicherheit extrem viel geholfen. Und auch, das hat auch mit Sicherheit geholfen, dass das Projekt funktioniert hat und dass ich ja Fuß fassen habe können im Radsport. Ich glaube, sonst wäre es nicht gegangen. Sonst wäre es aber auch wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Genau.
Ja, und du kommst halt später in den anaeroben Bereich, ne? Und dann später mit Laktat zu tun.
Genau.
Und dann Anton Palzer im Profi-Radsport. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast dann angefangen mit dem Team zu trainieren. Welches klare Ziel hattest du da?
Also ich muss dazu sagen, die Entscheidung, dass ich dann im Profi-Radsport komme, die ist ziemlich spät erst gefallen. Also im Mai 2020 hat es das erste Gespräch gegeben. Ich glaube, einen Vertrag haben wir im Dezember unterschrieben. Also es war dann schon relativ spät, weil ich war mir nicht sicher, ob ich es kann. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich es will, weil ich einfach extrem viel aufgeben habe müssen. Also ich habe super Sponsoren gehabt. Mir ist richtig gut gegangen. Es war damals schon klar, dass Skibergsteigen olympisch wird. Da war es noch nicht sicher, 22 oder 26. Ich habe meinen Sportförderplatz aufgeben müssen bei der Bundeswehr. Das war eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket, was ich damals gehabt habe. Und habe aber dann nach langer Zeit und bin dann auch ins Trainingslager schon in den Sommer gegangen mit Fahrern, dass ich einfach mal so sehe, okay, wie haben da die Strukturen, wie ist das mit dem Runterfahren, wie ist das, wenn ich mal 30, 35 Stunden die Woche auf dem Rad sitze, macht mir das auch Spaß, ist ja ganz, ganz wichtig. Und habe aber dann gesagt, okay, nein, ich probiere das Projekt, weil man ihn 10 Jahre vorwerfen will, ich habe es nicht probiert. Das war eigentlich so die Hauptmotivation dann. Ich habe mir gedacht, okay, das ist eine Riesenchance mit 28, nochmal eine neue Karriere zum Starten in einem von den besten Radteams der Welt. Und habe mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt. Zurück, weiß ich nicht, habe ich mir gedacht, okay, zurück kann ich immer gehen auf die Ski oder in Laufsport. Ja, es war eine wahnsinnig intensive Zeit, gell. Es war ziemlich viel, ganz, ganz viel Schule, viel lernen müssen, ganz viel harte Momente. Und
welche?
Stürze. Mhm. Im Peloton zurechtkommen, Positionsfahren.
War die Taktik eine Riesenherausforderung, weil die Leistungsfähigkeit hattest du, aber braucht ja auch eine mentale Kraft und auch das Lernen und Verstehen der Taktik.
Ja, ich habe wirklich von null angefangen. Ich bin ja noch nie Radrennen gefahren davor. Ich meine, es war von mir mutig, dass ich den Schritt gehe, aber es war auf der anderen Seite vom Team extrem mutig, dass der Schritt gegangen worden ist.
Ja, es gibt aber mehrere Quereinsteiger im Profirennrad.
Ja, ja, also ja, sowieso.
Aus dem Langlauf auch und so weiter.
Genau, ja, genau. Aber man muss sich immer denken, es gibt 18 World Tour Teams weltweit. Und die haben so im Schnitt 30 Fahrer. Und Radsport ist eine Weltsportart. Gell? Das kannst du auf der ganzen Welt machen.
Ja.
Also es gibt extrem viele gute Radfahrer. Und da so einen wertvollen Platz weggeben an einen kleinen Skibergsteiger aus der Ramsau, wo man nicht sicher ist, ob er es kann, das war schon mutig.
Aber er hat die Grundvoraussetzung mitgebracht.
Ja, genau. Also auf dem Blatt Papier hat's passt, genau. Und ja, klar, mein erstes Radrennen war damals Tour of the Alps, wo es eigentlich so die Giro d'Italia Generalprobe für die ganzen GC-Fahrer ist. Kann mich da gut erinnern, bin da in Brixen am Start gestanden. Lukas Bösselberger hat dann damals mit dem Team gesprochen, hat gesagt, hey, er braucht Rennplanänderung, er will mit mir die erste Rundfahrt fahren. Und ich bin ja meine komplette Wintersaison durchgelaufen, also Weltmeisterschaft. Im Mitte März war mein letztes Rennen in Andorra, bin dann heim, habe eine Woche Pause gemacht, 3 Wochen Gran Canaria vorbereiten und dann Tour auf die Alps. Ich habe die Hosen voll gehabt, gell. Und habe dann aber schon am ersten Tag gemerkt, okay, das wird richtig hart. Zum einen leistungstechnisch und zum anderen einfach, ja, ein Rennen lesen können, Positionsfahren. Ich meine, du fährst mit 160 Leuten auf eine Kurve und jeder will als Erster in die Kurve rein, gell? das ist schon speziell.
Und das nicht unbedingt bei 20 km/h.
Nein, genau. Und dann fast 60 und dann spürst du auf einmal am Oberschenkel einen Lenker vom anderen und denkst du so, okay, wenn der jetzt einhackelt, dann liegen mal 30 Leute. Gell? Und das war aber einfach Learning by Doing. Durch die Rennen ist das immer besser und besser geworden. Ich bin dann in meiner ersten Saison habe ich schon, glaube ich, über 50 Renntage gehabt. Aber habe erst Mitte April angefangen zum Rennen fahren. Das war, glaube ich, sowieso einer von den härtesten Jahren, was ich jemals gehabt habe, 2021. Komplette Wintersaison Vorbereitung mit, weiß ich nicht, 6 Wochen Höhentraining, 3x3 Wochen Höhentraining, komplette Wintersaison und dann Trainingslager und dann komplette Sommersaison mit Vuelta España, 3 Wochen Rundfahrt in der ersten Saison. Das war danach, ich war durch. Ich habe keinen Funken Energie mehr gehabt. Ich kann mich erinnern, ich bin nach der Vuelta, bin mit meiner Freundin, bin ich, habe gesagt, ich mag jetzt auch gar keine Leute mehr sehen. Das waren so viele Eindrücke von der Vuelta. Und das ist ja auch so viel Lärm und so laut und die Zuschauer und der Hubschrauber und Transfer und bist halt 4 Wochen am Limit. Dann habe ich gesagt, nein, ich mag jetzt nicht einmal meine Freunde zu Hause sehen. Dann bin ich heimgeflogen und am nächsten Tag sind wir erst einmal eine Woche an Gardasee gefahren. Aber ich war so fertig. Meine Freundin hat mich gedroppt beim Radlfahren. Ich habe gesagt, wir müssen langsamer fahren, ich kann nicht mehr. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt bin ich am Limit. Dann habe ich dann auch erst einmal 2 Monate habe ich gebraucht, dass ich mich wieder da hole. Und dann war es aber so, dann hat der Körper mal den Reiz mal verarbeitet und dann war ich next level beim Radfahren. Und dann ist schon richtig gut gegangen. Dann bin ich, glaube ich, schon mal Top 20 gefahren in einem Worldtour-Rennen mit Katalonien-Rundfahrt, was schon richtig gut war. Und dann hat es so seinen Weg genommen. Und dann natürlich kann man dann auch wieder, klar, man wünscht sich, dass das immer irgendwo bergauf geht, gell? Und das ist es aber nicht, weil dann kann man irgendwann einmal die Stürze und die Verletzungen dazu. Aber wie ich gesagt habe, ist ultra intensiv. Aber ich bin froh, dass ich die Entscheidung gefasst habe, dass ich es gemacht habe.
Ja, es klingt sehr intensiv. Du hast gerade Vuelta España angesprochen. Also man muss dazu sagen, es gibt 3 große Touren im Profi-Rennradsport. Einmal Tour de France, dann Giro d'Italia und dann Vuelta. Du bist dann danach ja nochmal die Giro gefahren, oder? Und jetzt hast du gerade erwähnt, dass du Stürze hattest. Die waren aber jetzt nicht so stark, als dass du wochenlang ausgefallen bist, sondern es war eher so ein mentales Thema, oder?
Genau. Also eigentlich habe ich riesen Glück gehabt, wie ich so durchgekommen bin. Klar, schon viel Stürze, aber meistens immer ja nur mit Prellungen und ziemlich viel Hautverlust davon kommen. Aber wie du schon sagst, das ist dann die mentale Komponente. Wie zum Beispiel bei der Vuelta habe ich am 6. Renntag einen Sturz gehabt, hab da so gefühlt einen halben Quadratmeter Haut in Valencia in der Innenstadt irgendwo liegen lassen. Und du weißt halt, okay, du hast jetzt noch 150 Kilometer ins Ziel und dann ist Tag 6 vorbei von 21. Und du hast unglaublich viel Schmerzen. Du kannst nicht schlafen, du kannst auch nicht mehr so richtig zum Physiotherapeut gehen, weil einfach alles offen ist. Der kann dann auch nicht mehr wirklich arbeiten. Und dann geht eigentlich so die Abwärtsspirale an. Weil du hast ja trotzdem nur die Rennbelastung und kannst dich aber nicht mehr so gut regenerieren. Und das hat mich schon geprägt, muss ich sagen. Das hat mich echt zu einem wesentlich härteren Sportler gemacht, was ich jetzt vor allem auch merke. Jetzt ist für mich, gewisse Sachen kommen mir so einfach vor, weil einfach das so prägend und wirklich teilweise echt hart war.
Ja, 3 Wochen am Stück ist schon enorm herausfordernd. Jetzt muss man sagen, aber nicht jeder Tag ist ja gleich. Es gibt ja verschiedene Etappen und es gibt verschiedene Schwerpunkte. Dann kommen die Sprinter auch mal dran und du konntest dich dann so ein bisschen wahrscheinlich zurückziehen. Bist du derjenige gewesen, weil du ja so stark am Berg bist, dass du primär dem Team geholfen hast beim Bergfahren? Dass du derjenige gewesen bist, der da
genau,
der Joker warst?
Genau, also ich war ein reiner Bergfahrer. Ich bin auch so die letzten 5 Jahre, wenn man anschaut, ich bin eigentlich nur die Bergrundfahrten gefahren. Mit Katalonien, Baskenland, Romandie, Tour de Suisse. Also ein komplett berglastig. Aber klar, bei einer Grand Tour, wie du schon gesagt hast, da kommen ja alle Fahrertypen irgendwann einmal zu einer Chance. Und bei mir war es aber so, was sie beim beim Giro Giro war im Vergleich zur Vuelta wesentlich einfacher, obwohl wir unfassbar schlechtes Wetter gehabt haben. Aber bei der Vuelta war es ja sogar, ich bin im April bin ich mein erstes Radrennen gefahren mit Tour of the Alps. Dann habe ich erst einmal Covid gehabt. Da war ja nur Quarantänezeit, zwei Wochen das Haus nicht verlassen dürfen. Dann bin ich Tour de Suisse gefahren, dann noch zwei Vorbereitungsrennen, kleine in Sibiu und Sardinien-Rundfahrt. Und dann bin ich Vuelta gefahren. Und meine Entwicklung zu dem Zeitpunkt war einfach noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich will eine Grand Tour fahren. Und ich habe auch, ich bin ehrlich, ich habe damals ziemlich viel probiert, dass ich aus dem Line-Up rauskomme von der Vuelta. Weil ich gesagt habe, ich bin da, ich glaube, ich kann das noch nicht. Gell? Und das Team hat aber damals gesagt, nein, du fährst die, weil das so wichtig für deine Entwicklung ist. Im Nachhinein war es mega wichtig, gell? Aber ich habe richtig Angst gehabt davor. Weil ich meine, Tour de Suisse sind 8 Tage, das ist schon richtig hart. Mhm. Dann fährst du nur einen Tag mehr, dann hast du den ersten Ruhetag und dann machst du nur 2x6. Also mir war bewusst, wie weit das wird. Und das mit den Flachetappen, das stimmt zu 100%. Und okay, damals war es so, bei der Vuelta, wir haben einen Sprinter dabei gehabt mit Jordi Moes. Da haben dann schon gewisse Aufgaben, auch bei den Flachetappen. Okay, dass ein Sprinter gut geht, du, klar, Vuelta super heiß, du fährst 10, 15 Mal zum Auto, bringst Flaschen fürs ganze Team und so. Beim Giro d'Italia war es anders, da sind wir zu 100% auf GC gefahren mit Alexander Vlasov und Lennart Kemner. Da sind die Sprintetappen wirklich in Anführungszeichen Ruhetage. Da sitzt im Feld, du hast so wenig wie möglich, schaust, dass du da holst für die nächste schwere Bergetappe. Und bei mir war es aber so, bei der Vuelta, mich hat ja alles gestresst, gell? Und wenn es dann, ja, normalerweise sagt man so 50 Kilometer vor Finish fängt dann, bei den Sprintetappen wird stressig, die Teams fahren Position, jeder will irgendwie vorne sein, im Fall von Stürze, dass man nicht abgehängt wird und so. Und das hat mich halt einfach mega gestresst, das Positionsfahren, gell? Das, weißt du, das ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt Baskenland-Rundfahrt oder Katalonien-Rundfahrt, was auch World-Tour-Rennen sind, also höchste Liga. Und da fährt man aber eigentlich zu 90% mit Bergfahrern, also mit so 60 Kilo Buttermesser. Und aber bei einer Grand Tour hat man halt dann die 80 Kilo Klassikerfahrer. Und die fahren anders der Pose, gell? Und wenn der da fahren will, dann fährt der da auch, gell? Und deswegen war eigentlich für mich jeder Tag, auch wenn ich jetzt vielleicht körperlich nie am Limit war oder hart war, einfach mental. Ich habe einfach gemerkt, dass ich jeden Tag richtig müde bin, einfach so vor die ganzen Eindrücke. Und ich habe einfach, was ein gelernter Radprofi einfach aus dem FF kann oder was einfach automatisch funktioniert, habe ich abrufen müssen. Also ich habe mir Gedanken machen müssen über gewisse Situationen, okay, wie gehe ich jetzt das um, weißt du, wie fahre ich jetzt in den Schlüsselmoment rein, dass ich vorn bin, weil ganz klar war, danach ist Windkante, du willst im ersten Feld sein, es war nicht einfach. Es hat sich aber dann einfach über die Rennen, also wie gesagt, 2022 war ich schon komplett anderer Rennfahrer, gell, da hat es mich nicht mehr so gestresst, das Posefahren. Da habe ich dann auch schon meine Qualitäten viel besser zahlen können, weil ich viel besser im Berg reinfahren habe können. Da habe ich dann auch mitfahren können, eigentlich wo ich dann mitfahren hätte sollen, weil ich war ja Bergfahrer. Mein Job war, dass ich so lang wie möglich mit meinen Liedern irgendwo am Berg verbringe. Und das war im ersten Jahr, war das mega schwierig. Weil wenn du in Pose 130 in den Berg reinfährst, der, wo es, keine Ahnung, die Straße ist 2 Meter breit, bist du schon mal 100 Meter weiter hinten und dann kommst du nicht mehr nach vorne, weil die fahren ja vorne voll, gell.
Selbst wenn du könntest.
Selbst wenn es kannst, kommst du nicht mehr vorne, weil die Fahrer lassen reißen oder die haben einen Job gehabt, okay, die bringen ihren Leader in ganz weit vorne in den Berg rein.
Und beschützen den.
Genau, und fahren dann easy, die staut sich ja, gell. Es schaut so leicht aus im Fernseher, aber das ist echt kompliziert. Und von dem her, wenn ich jetzt Radsport schaue und ich sehe da Fahrer zum Beispiel, also nur zum Beispiel Felix Großschartner, ist ein guter Freund von mir, der ist immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das ist, wie gesagt, das schaut so einfach aus, aber der hat so ein Gespür und so ein Auge, zum Feld lesen und der weiß ganz genau, wann er jetzt den Effort machen muss, dass er dann in der ersten Pose, und da hinten hängt dann Pogacar drauf, der fährt bei UAE Emirates, hängt der drauf, macht seinen Job zu 100% perfekt und das immer und immer wieder, gell. Also es ist eigentlich schon für mich schon auffällig, wenn das nicht funktioniert, gell. Aber es verlangt so viel ab und das sind halt einfach die Schwierigkeiten von dem Profi-Radsport. Also klar, jetzt im Vergleich zum Mountainbike-Sport, wo das technische Können verlangt wird, gell, das hast du jetzt beim Radfahren nicht so. Gleich brauchst du ein bisschen Mut, gerade so mit dem Runterfahren. Ich sage immer, man braucht eher ganz, ganz viel Vertrauen ins Material, gell, okay, wie schnell kann ich in die Kurve fahren, was, wie viel hebt der Reifen her, wann rutsche ich weg und so. Das ist zum einen klar, die Motorleistung, was der Fahrer bringt, wie viel Watt kann er fahren über einen Zeitraum, aber das andere ist meiner Meinung nach nur viel wichtiger. Quasi im Feld fahren, Position fahren, kräfteschonend fahren, gell. Auch einen ruhigen Kopf bewahren, weißt du schon. Wenn einmal die Situation aus dem Ruder gelangt und es ist Windkante oder so, weißt du schon, wie kann ich das einschätzen? Muss ich investieren, dass ich über Vierer komme, dass das Rennen nicht gelaufen ist? Oder kann ich ruhig bleiben und sagen, okay, das läuft ja sowieso wieder zusammen? Weil da haben die und die Leute bei mir in der Gruppe, die lassen die Situation nicht so, die investieren Leute, dass das wieder zusammenläuft, gell. Und so glaube ich, lebt so ein Radrennen, vor allem dann auch dein persönlicher Erfolg oder beziehungsweise kannst du dann deine Qualitäten besser zeigen.
Hochtaktisch. Würdest du für dich zusammenfassen, dass du eher der Individualsportler bist und da viel besser, weil du bist ja freihandsorientiert, das hast du ja auch schon gesagt, dass du da viel besser deine Fähigkeiten abrufen kannst und mehr Freude am Sport hast als im Team mit einer Strategie und daraus resultierender Taktik?
Also ich bin ehrlich, ich bin Einzelsportler. Das kommt aber von meiner Zeit als Skibergsteiger, weil ich einfach über Jahre zu Rennen gefahren bin, dass ich mich selber verwirklicht. Ich bin zum Weltcup gefahren mit der Motivation und Einstellung, okay, ich mache da ein Resultat. Und das hast du halt jetzt im Radsport, klar, wenn du der Überflieger bist, wenn du der Leader bist im Team, ja, dann schon. Aber es sind ja 30 Leute, 7 fahren Rennen, meistens ist einer ein Leader, 6 sind in Helferposition, ist das einfach anders da. Und klar, man hat schon irgendwo so den Teamerfolg. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum das Preisgeld auf das ganze Team aufteilt wird. Und vom Team rede ich jetzt nicht bloß für die Fahrer, da ist der Staff auch dabei. Also du bekommst der Physiotherapeut, der Mechaniker, der Koch. Das wird echt fair aufteilt, gell? Weil das ein Teamsport ist. Aber es fühlt sich nicht so. Und da bin ich auch ehrlich, gell? Und es ist eine mega coole Erfahrung und ich habe auch, wir haben mit dem Sergio Higuita, das ist ein Kolumbianer, der ist bei uns gefahren, haben eine Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Und mit dem Alex Vlasov haben wir Romandie gewonnen. Das sind ganz, ganz wichtige Einwochen-Rundfahrten. Und es war mega cool. Und du hast gemerkt, wie das Team da fightet am letzten Tag, wie jeder einfach alles reinhaut, gell. Und auch der Staff, weißt du, da hast gemerkt, jeder will, dass wir das gewinnen, gell. Aber am Ende vom Tag steht halt dann auch wirklich bloß der Sergio Higuita oder der Alex Vlasov am Podium, gell? Und nicht du. Mhm. Und klar, es kann schon sein, so Türkei-Rundfahrt bin ich 2023 bin ich 10. im GC geworden, in der Gesamtwertung, ist auch eine Wochenrundfahrt. Da haben wir die Teamwertung gewonnen, dann stehst du mit dem Team am Podium. Aber es fühlt sich auch nicht so. Es fühlt sich anders da an.
Und das hast du vermisst, oder? Also klingt jetzt danach. Also du hast alles reingeschmissen, bist an deine Grenzen gegangen und hast ja auch die anstrengende Tour gerade geschildert. Und dann stehst du halt am Rand und bist, und meine, du bist ja als Spitzensportler im Skibergsteigen 15 Mal Weltcupsieger geworden und oder hast 15 Weltcups eingefahren und du kanntest das natürlich dann auch auf dem Podium zu stehen. Und das hast du vermisst, oder?
Ich hab's vermisst, ja. Mhm. Ich hab's einfach vermisst. Einfach den, ja, ist jetzt für mich, wie gesagt, in erster Linie, ich habe wahnsinnig viel Freude am Sport generell. Mhm. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich keinen Sport mehr mache. Gell? Also Wettkampf ist das eine, das wird mit Sicherheit irgendwann einmal die Phase oder der Moment kommen, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt nicht mehr so gern auf Wettkämpfe wegen Familie, wegen sonst was. Aber so Sport aufhören konnte ich mir nie vorstellen. Und für mich ist es dann schon so, und klar, dann ist der sportliche Erfolg ist vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so wichtig, aber wenn du so viel investierst, und das tue ich, und das musst du auch, und das ist Training, das ist Ernährung, das ist Verzicht, ganz viel Verzicht, wenn es nach mir geht, dann mag man auch irgendwie so eine Art Belohnung haben. Und die hat man komischerweise, wenn man vielleicht einmal auf einem Podium steht.
Wenn du oben stehst, ja.
Das hat man einfach. Und das hört sich auch vielleicht ein bisschen komisch an. Und da ist mir dann auch völlig wurscht, was für Wettkampf das ist. Gell? Auch wenn es ein kleiner Wettkampf ist oder so. Gell? Es muss keine Weltmeisterschaft sein. Klar ist die Idealfall. Gell? Ich meine, durch das, dass ich Profisportler bin, sage ich auch, okay, ich muss mich messen mit den weltbesten Athleten der Welt. Alles andere war auch falsch. Gell? Das hat nicht dem meine Anforderungen entsprechen. Gell? Aber oft ist dann auch mal so, wenn ich sage, okay, ich laufe irgendein kleines Rennen oder so, in Kitzbühel ist vertikal ab. Da laufen 1000 Leute mit, da sind vielleicht 5 Profis am Start und 995 Hobbyathleten, die was einfach einen coolen auf die Nacht in Kitzbühel haben möchten. Und das macht mir auch viel Spaß. Gell? Das taugt mir dann auch. Und dann hau ich auch irgendwie alles rein. Und klar, mir ist vollkommen bewusst, dass da jetzt das Level nicht so hoch ist. Gell? Aber es ist irgendwie so, ja, irgendwie gibt mir das so eine Art Befriedigung und genau.
Für 995 Starter und Starterinnen ist es schön anzukommen oben und du brauchst es dann, dass du halt auch auf dem Podium stehst und das tust du dann wahrscheinlich dann auch regelmäßig. Ich habe verstanden, warum du dann mit dem Profi-Rennradfahren aufgehört hast. Dir war das einfach zu wenig, was dann als Resultat auch für dich raussprang, richtig, und es war schon eine sehr hohe Belastung, mentale Belastung, kann man das so zusammenfassen?
Ja, es sind eigentlich mehr Komponenten zusammengekommen. Ich war wahnsinnig viel unterwegs, so 250, 300 Tage im Jahr. Ich habe einfach gemerkt, okay, mir geht die Zeit zu Hause mit meiner Freundin, mittlerweile Verlobten, und meine Heimat geht mir extrem ab. Mhm. Das habe ich gemerkt. Mir ist immer schwerer gefallen, dass ich wegfahre. Was so in der Anfangszeit war das mega Erlebnis, irgendwie alleine 3 Wochen Gran Canaria fliegen ins Trainingslager, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, da muss ich mich eigentlich überwinden, dass ich das mache. Und das andere war einfach, mir haben die Berge extrem abgegangen. Ich bin ein Bergkind, ich tue wahnsinnig gern Skifahren im Winter, ich tue wahnsinnig gern im Sommer irgendwo einen Berg rauflaufen das habe ich einfach gemerkt, okay, vielleicht ist es jetzt auch wieder Zeit, dass ich das wieder mache. Und das, glaube ich, ist einfach auch so eine Tatsache, der Radsport wird jünger und jünger. Gell? Ich glaube, es war auch der richtige Absprung, dass ich gesagt habe, ja, also ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, dass ich weiterfahren kann. Aber es war, glaube ich, für mich der richtige Moment zum sagen, World Tour, ja, das war's. Radsport mache ich fahre ja auch weiter Rad, gell? Also, aber einfach in den harten Teamstrukturen in der World Tour bin ich froh, wie es gekommen ist. 5 Jahre, mega coole Zeit, das ich immer wieder machen, gell? Mhm. Also, es war eine mega coole Zeit, gell? Aber ich habe einfach gemerkt, okay, es ist der richtige Moment. Ich bin einigermaßen gesundheitlich gut durchgekommen, auch mit Verletzungen und so. Radsport ist ein gefährlicher Sport, schlimme Stürze und so.
Wurden deine Argumente verstanden im Team, als du denen dann gesagt hast, das war's?
Ja, 100%. Gell. Also, weil die einfach alle gewusst haben, dass der Toni nur mehr kann wie Radl fahren. Ich bin mir nicht sicher, wenn Menschen jetzt vielleicht über mich reden würden, ob die sagen, das ist der Radfahrer. Die, glaube ich, sagen eher so, das ist das Bergkind Anton Palzer. Gell. Und der Radsportwelt war das auch bekannt, dass ich was anderes da auch noch machen kann. Und da bin ich auch wahnsinnig froh drum, gell? Weil für mich war ja, wo ich den Entschluss gefasst habe, okay, ich höre auf mit der World Tour, habe ich auch ehrlich gesagt am Anfang gar nicht gewusst, was ich mache. Ich habe bloß gewusst, okay, ich bleibe Profisportler. Mehr habe ich nicht gewusst. Und das war November. Also, und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wo geht die Reise hin die nächsten Jahre? Was sind Sachen, was ich gern machen würde?
Gell? Mit wem hast du dich da beraten?
Mit meiner Managerin, mit der Sophie Schröder, haben wir uns echt einmal einen Tag Zeit genommen und wir kennen uns 15 Jahre. Die Sophie kennt mich wahrscheinlich besser, wie ich mich selber kenne. Und haben uns hingeguckt und haben gesagt, hey, was macht mir Spaß? Was kann ich auch? Wie kann ich meine Fähigkeiten nutzen, dass ich weiterhin Profisportler bleibe und mich wieder selber mehr verwirklicht. Und so jetzt nochmal zurück zum Radsport. Es war dann wirklich so, weil ich bin mein letztes Rennen Anfang Oktober gefahren und wir haben mehrere Fahrer gehabt aus dem Team, die was quasi aufgehört haben. Aber die haben ja dann wirklich aufgehört mit dem Sport. Die sind alles gelernte Radfahrer. Wenn da die Zeit vorbei ist, in der World ist normalerweise auch wirklich das Karriereende. Und da wird ja normalerweise wird dann da auch so eine Verabschiedung gemacht vom Peloton, wo die Radeln so aufgestellt werden, wo die Fahrer dann durchfahren. Und da ist es auch dann, jeder hat gewusst, okay, das ist mein letztes Radrennen, da ist es auch darum gegangen, ob ich da durchfahre. Dann hat jeder gesagt, nein, da brauchst du nicht durchfahren, weil du hörst dich nicht auf als Sportler. Du fährst vielleicht dein letztes Radrennen in der World Tour, aber du fährst ja nächstes Jahr weiterhin Gravelrennen und du gehst jetzt wieder voll zurück zum Skibergsteigen. Das habe ich damals noch gar nicht gewusst. Ich habe das eigentlich aber bloß so gesagt. Ich habe immer, fange ich wieder zum Skifahren und das habe ich schon nie verlernt. Und jetzt ist es eh so gekommen, gell? Im Endeffekt.
Und das Ergebnis des Überlegens, was jetzt als nächstes kommt, war dann das Skibergsteigen, wo du quasi begonnen hast und jetzt auch wieder stark zurückgekommen bist, richtig?
Genau. Es war, am Anfang war das gar nicht so geplant. Das ist eigentlich so mit der Zeit im Training ist das gekommen. Wir haben ziemlich früh Wintereinbruch gehabt bei uns im Berchtesgaden und war dann schon eigentlich Mitte November auf die Ski und habe dann gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht. Und ich habe ja dann eigentlich nicht mehr Radfahren müssen und habe dann eigentlich meine kompletten Trainingsstunden auf Ski gemacht und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich schnell wieder relativ gut wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Also der Hauptplan ist eigentlich schon so im Sommer Gravel-Rennen fahren. Und gut, aber es war dann so, okay, die Rennen fangen dann relativ spät erst an und ich war schon wieder ziemlich heiß, dass ich Rennen laufe und dann habe ich gesagt, okay, ich suche mir jetzt mal ein paar Skirennen raus und ja, bin dann einmal Rennen gelaufen und dann war es dann auch schon wieder so mit Sponsoren, habe dann bei Fandire Bull Sports unterschrieben, also bei der Skifirma von Marcel Hirscher.
Ja, der war auch schon hier, ja.
Und dann haben wir natürlich mit denen auch gesprochen und die waren natürlich auch mega motiviert, dass ich Rennen laufe und dann habe ich gesagt, hey, ich bin eigentlich auch mega motiviert und bin dann so über Deutsche Meisterschaft, jetzt bin ich Piramenta gelaufen, ein 4-Tages-Rennen in Arèche-Beaufort in Frankreich mit einem italienischen Teampartner. Bin jetzt am Freitag Sella-Ronda Skimarathon gelaufen mit einem Schweizer Teampartner und laufe jetzt kommendes Wochenende, laufe eine Tour de Ruta in Italien wieder 2 Tage lang. Und es war nie geplant, dass ich so viel Rennen laufe, aber ich muss sagen, ich bin echt mega gut drauf. Ich habe jetzt immer ein bisschen ein Pech gehabt mit meinen Teampartnern, weil die jetzt leider aber nicht so stark waren. Aber jetzt das nächste Mal, glaube ich, könnte es vielleicht so die perfekte Mischung sein zwischen mir und Davide Manini. Aber ich genieße. Also es hat Wahnsinn. Mit Piramenta haben wir dreimal Podium gemacht auf Etappen. Das hat man natürlich. Da sind wirklich die weltbesten Skibergsteiger da. Da läuft auch Rémi Bonnet mit, so die Trailrunning-Szene jetzt komplett aufmischt momentan. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und das Schöne ist so, die Skibergsteigerwelt ist wie eine Familie für mich. Und wo ich da jetzt zum Beispiel zur Piramenta hingefahren bin, das hat sich so gefühlt, wie wenn ich nie weg war. Ich bin da so herzlich wieder aufgenommen worden und jeder ist hergekommen und hat gesagt, hey, so schön, dass du wieder da bist und so schön, dass du wieder Renner laufst. Und nach dem ersten Renntag haben sie dann gesagt, Alter, wie gut bist du eigentlich nur drauf auf die Ski und so. Und das, das macht dann schon wahnsinnig viel Spaß, gell.
Ja, was du einmal gelernt hast, vor allen Dingen auf diesem Niveau, das bleibt über lange Zeit bestehen. Und gerade wenn du körperlich noch so fit bist und auch mental das abrufen kannst, was du so brauchst, um da vorne an der Spitze mitzufahren, dann ist da noch relativ viel drin für dich.
Das ist ja so, ich fühle mich total mental frisch wieder in der Sportart. Durch das, dass ich jetzt 5 Jahre weg war, klar in einer anderen Sportart auch. Es war, wie gesagt, super intensive Zeit. Aber durch den Neustart jetzt wieder fühlt sich das alles wieder so, so frisch und dann geht das wieder so wahnsinnig leicht vor der Hand, gell. Da haben so gewisse Sachen, wo jetzt manche zum Beispiel jetzt schon gewisse Probleme haben, dass jetzt mal die Chinesen, wir haben Frühling jetzt einfach zu Hause, gell. Ist mir völlig egal, gell. Auf die Kunstschneepisten kann man immer noch trainieren, gell. Aber da bin ich jetzt echt einer von den Letzten, der was da seine Meter runterspult. Aber ich bin halt immer noch mega motiviert und mega heiß, gell. Und es ist aber schön, wenn man so ein Neustart, ist wie frisch verliebt sein wahrscheinlich, gell.
Ja, man merkt es dir an, dass du da jetzt wieder angekommen bist, wo du hingehörst. Was steht denn als nächstes an jetzt im kommenden Sommer? Wir haben ja schon über so ein paar Nebenprojekte gesprochen. Kannst du irgendwas verkünden, was jetzt auf deinem Zettel steht?
Genau, also ich habe jetzt noch einen Skitourenwettkampf und dann springe ich aufs Rad, fahre am 12. April fahre ich Wörthersee Gravel. Mhm. Dann fahre ich Gralloch Gravel in Schottland. Das ist im Mai. Dazwischen habe ich noch ein eigenes Projekt. Kann ich aber jetzt leider noch nie sagen, was das ist, aber glaube ich ziemlich cool. Genau, ich habe quasi so 2-3 eigene Projekte geplant. Eine wilde Mischung aus die Sportarten, die was ich jetzt einfach gelernt habe über die Jahre. Fahre dann die 2 Gravel-Rennen mal. Wer ziemlich sicher einen Ötztaler Radmarathon werde ich fahren. Mhm. Ziemlich sicher einen Red Bull Dolomitenmann fahren für Team Red Bull. Und dann im Herbst raus fahre ich dann wieder mehr Gravel. Für mich ist das 2026 ja so ein bisschen ein Entdeckungsjahr, würde ich sagen. Ich bin auch ziemlich offen fürs Laufen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das ja schon bis zu meinem Wechsel in Radsport sehr intensiv betrieben.
Meinst du Trailrun mit Laufen?
Genau. Ist auch eine wahnsinnige Faszination mittlerweile, die Trailrunning-Szene. Wenn man sich die großen Rennen anschaut mit Western States, Sierra Zinal, UTMB, bin ich schon auch ziemlich offen für das. Aber das mit dem Gravel ist ja eigentlich gerade gekommen durch das, dass ich jetzt die letzten 5 Jahre auf dem Rad gesessen bin, mag ich jetzt einfach die Radbeine nutzen noch, gell? Weil okay, ich habe mir das jetzt mühsam aufgebaut und ich glaube, es macht einfach Sinn. Graveln ist ein cooler Sport und wo ich sage, ich bin ja noch nie ein Gravel-Rennen gefahren, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das ziemlich viel Abenteuercharakter hat. Der Straßenradsport ist ja schon ziemlich durchgetaktet und man kann ziemlich viele Sachen im Vorhinein schon voraussehen, weil Teamauto, Radio, Verpflegung, wenn man Defekt hat, ist quasi aus, ist es jetzt ein super wichtiger Moment. Eigentlich egal, wechselt man Radl, es geht weiter. Beim Graveln ist das schon ganz anders da, gell? Da ist man eher schon wieder so One-Man-Show und klar, man fährt auf den Schotter, man hat mit Sicherheit mehrere Defekte und so, da kommt schon wieder so ein bisschen der Abenteuercharakter dazu. Großes Ziel war natürlich anbauen fahren in Kansas. Ich hoffe, dass es klappt, dass ich da die 300 Kilometer fahren kann. Jetzt starte ich mal mit den 2 Rennen in Wörthersee und in Schottland. Und dann sehe ich auch, wie es mir Spaß macht, wie es kann. Da kommt jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr die technische Komponente dazu. Ist ja doch jetzt einfach Schotter fahren. Glaube ich, müssen die Bike-Skills schon anders da ausgeprägt sein, wie jetzt auf der Straße. Dann freue ich mich echt extrem auf die Projekte, was ich geplant habe, weil ich einfach glaube, das ist so Projekte, das hat man ja damals gesehen mit meiner Watzmann-Überschreitung, das ist, da kennen die Leute, glaube ich, auch viel mehr anfangen, wie jetzt mit einem sportlichen Wettkampf, jetzt zum Beispiel eine Tour-Etappe oder so, weil man die Watzmann-Überschreitung hat, weiß ich nicht, wie viele tausend Überschreitungen pro Jahr und den Berg kennt man und kennen sie die Leute ein bisschen mehr vergleichen, beziehungsweise kennen sie da mit den Zeiten auch ein bisschen was vorstellen, gell? Ob das jetzt schnell ist oder.
Also was man sagen kann, 2 Stunden 47 ist definitiv schnell.
Ja, das war Hölle und zurück, gell. Also ich habe im Nachhinein ein Kreuzzeichen gemacht, weil klar, ich bin in dem Gelände aufgewachsen. Ich habe das einfach vor der Pike an gelernt, gell, dass ich mich da in so einem Gelände schnell fortbewege. Aber allein schon der Abstieg von der Südspitze runter, ich glaube, ich bin in unter 30 Minuten da runtergerannt, gell. Und das ist schon, also das war, Nein, ich war schon froh, dass das auch alles gut gegangen ist. Gell? Mhm. Ich habe jetzt, darf nie was riskieren bei sowas. Mhm. Nie.
Immer aufpassen in den
immer
Bergen.
Immer aufpassen. Ja. Also wenn ich da merken darf, okay, die Situation, die läuft aus dem Ruder, dann darf ich abbrechen oder sagen, okay, ich muss da jetzt einen Gang zurückschalten. Aber klar, das sind die Berge und die verzeihen nichts und es kann immer was passieren. Auf der anderen Seite kann beim Radfahren auch immer was passieren.
Und zum Ötztaler geht es dann wieder aufs Rennrad?
Genau.
Ja, insgesamt ist das ein sehr spannender Mix in die Berge, hoch hinaus, zu Fuß, auf Skiern oder dann mit dem Bike, sei es jetzt Rennrad oder Gravelbike. Das klingt nach sehr spannenden Projekten, die wir weiter verfolgen werden, Toni. Ich bedanke mich herzlich, dass du hier gewesen bist und uns mitgenommen hast in deine Karriere, so wie alles begonnen hat und welchen Ausflug du gemacht hast, um jetzt wieder zurückzukommen zu deinem Ursprung und mit den ganzen anderen Dingen, die du so tust. Hat viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Ich sag
und alles
danke.
Gute.
Vielen Dank.
Servus, Toni.
Servus.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Anton Palzer. In der nächsten Folge ist der ehemalige Fußballprofi Holger Badstuber zu Gast. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr wieder reinhört.